Wir schauen zurück ins Jahr 68, 50 Jahre 68, ja, ein großes Thema hier und da in den Medien und auch an dieser Stelle Schwerpunkt dieser Tage bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Und da wollen wir an dieser Stelle festhalten, das hatte eine globale Dimension, was vor 50 Jahren passiert ist. Das kehrt zum Beispiel auch der Historiker Norbert Frey hervor, hat ein Buch geschrieben, hat viele Bücher geschrieben, aber auch Bücher über 68. Das Buch hieß 68, Jugendrevolte und globaler Protest.
Die These, dass es da etwas Globales, etwas Gemeinsames, etwas sogar über die politischen Systemgrenzen hinweg, wie immer deutlicher wird, Wirksames gegeben hat, wenngleich natürlich die Hauptsache im Westen stattfand oder das, was wir gewissermaßen den politischen Westen nennen können und müssen, denn zum Beispiel in Japan, also ziemlich weit im Osten eigentlich, war 68 auch ein wichtiges Thema. Aber was ist das Gemeinsame? Vielleicht auf einer allerersten und natürlich damit auch allergröbsten Ebene gesagt, es ist die Phase, in der die jungen Leute, die vielen jungen Leute aus den späten 40er und frühen 50er Jahren, die Babyboomer, wie sie eben im Englischen und im Amerikanischen vor allem auch heißen, sozusagen in das Erwachsenenalter übergetreten sind und damit einfach plötzlich Jugend, junge Leute ganz massiv auch gesellschaftlich präsent gewesen sind. Das hängt zusammen oder fällt zusammen mit diesem ja nun doch schon weit vorangeschrittenen ökonomischen und gesellschaftlichen, politischen Umbau nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die Rekonstruktionsperiode, die ja eben auch diesen riesigen Nachkriegsboom produziert hat, die ist auf dem Höhepunkt, wenn nicht sogar schon kurz vor dem Abschwung. Mit anderen Worten, diese jungen Leute werden in eine Welt hinein erwachsen, die ja einerseits schon sehr modern ist, andererseits aber doch auch sehr stark verkrustet ist in diesen Strukturen des Kalten Krieges, in der Ost-West-Konfrontation und die das Gefühl haben vielerorts, dass gewissermaßen die gesellschaftliche, die politische Entwicklung nicht mitgegangen ist mit der industriellen Entwicklung, mit der ökonomischen Entwicklung und die daraus auch Forderungen ableiten. Das Ganze ist dann auf einer etwas anderen Ebene, eher theoretisch, politisch betrachtet, auch vor dem Hintergrund zu sehen, des abgewrackten Parteikommunismus im Westen, so kann man es sagen. Also die Probleme, die die kommunistischen Parteien überall im Westen haben, die evident werden nach dem Stalinismus und dann eben auch in den frühen 60er Jahren dazu führen, dass sich jüngere Leute, vor allem jüngere Leute, nicht nur, auch ältere Theoretiker selbstverständlich, für das interessieren, was man dann bald die neue Linke nennt, also die Vorstellung, dass es einer theoretischen, strategischen Reflexion und Umorientierung auch auf Seiten der Linken braucht. Und da ist dann gar nicht in erster Linie nur an etwa die Bundesrepublik zu denken, an solche Zentren neulinken Denkens wie etwa die Universität Frankfurt am Main mit dem aus den USA zurückgekehrten Institut für Sozialforschung, sondern insbesondere eben auch an die USA selbst, wo erstaunlicherweise schon sehr früh, nämlich 1962, Kinder aus dem Umkreis Partei kommunistischer Elternhäuser, also der Communist Party der United States of America, also wirklich eine kleine Minderheitengesellschaft, wo diese Kinder und Angehörigen, jungen Leute auf die Idee kommen, wir brauchen da etwas ganz Neues und dann kommt dieses Port Huron Statement, also die treffen sich da 1962 an dem Lake Huron in Michigan und ersinnen ein Manifest für eine neue Generation. So nennen sie es auch ungefähr. Und das ist ein ganz interessanter Anknüpfungspunkt dann auch für andere neulinke Bewegungen. Faktisch ist es so, dass bei dieser Gelegenheit auch ein Mitglied der Westberliner linken Studenten, des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds anwesend sind. Also mit anderen Worten, die American SDS, Students for Democratic Society, die gleiche Abkürzung wie der Sozialistische Deutsche Studentenbund, nämlich SDS, die sind eben gewissermaßen an diesem Port Huron schon zusammen. Und Sie sehen, von da lassen sich dann immer wieder die Fragen stellen, wo gibt es eigentlich Verknüpfungen zwischen dem, was da in den frühen 60er Jahren schon hier und dort und an verschiedenen, auch nationenübergreifenden Stellen in Gang kommt. Und insofern ist in der Tat sozusagen die Geschichte, die zu 68 hinführt, schon eine transnationale.
Sagt Norbert Frey, Historiker, der an der Uni Jena lehrt, hat mehrere Bücher über 68 geschrieben, zuletzt bei DTV erschienen 1968 Jugendrevolte und globaler Protest, ein Buch, was einen Überblick gibt über die Geschehnisse um 68 und dabei eben auch auf verschiedene Länder eingeht. Genau das wollen wir an dieser Stelle auch tun und haben eine passende Literaturempfehlung in Zeitschriftenformat. Denn die IZ3W, Informationsstelle Dritte Welt, eine Zeitschrift, die es seit 40 Jahren gibt, hat sich in ihrer Januar-Februar-Ausgabe genau damit beschäftigt, mit dem internationalen Blick auf 50 Jahre 68.
Es waren oftmals gleich Beweggründe oder ähnliche Beweggründe. Es gab eine verkrustete hierarchische Universität, in der demokratische Entwicklungen nicht zugelassen wurden. Und darüber haben sich die Menschen in Kinshasa halt genauso empört oder in anderen Städten, in anderen Universitätsstädten, Addis Abeba und so weiter. Das waren die gleichen Probleme, die die Studierenden dort hatten. Gegen die mächtigen Professoren auch begehren, die Lehrpläne umgestalten, die Ausstattung der Universitäten besser zu verbessern und so weiter. Es waren ähnliche Dinge. Was interessant ist, ist, dass der hiesige Blick auf 1968 sehr oft nostalgisch eben auf vermeintlichen oder tatsächlichen Errungenschaften beruht, die 68 erreicht wurden. Was dabei gerne aus dem Augenwinkel gerät, ist, dass es wirklich ein globaler Aufbruch war, also dass eben in sehr vielen Ländern der Welt es zu Protesten kam. Und das wird hier beim Schauen nach Berlin und Paris gerne übersehen. Es ist so, dass es auch überhaupt keine vereinheitlichende Aussage möglich ist. Nehmen wir beispielsweise mal Mexiko, um in den Kontinent mal zu wechseln. Das war ein Land, wo es eine sehr starke 68er-Bewegung gab, die hauptsächlich an den Schulen, aber auch an den Unis aktiv war, die aber konfrontiert war mit einem unglaublich repressiven Staat. Also hierzulande gab es ja durchaus schon Repressionen, Versuche der Reaktion, das alles niederzuschlagen. Aber in Mexiko wurde das um ein Vielfaches getoppt. Also es gab Hunderte von Toten allein in einem einzigen Massaker in Mexiko-Stadt, was 1968 im August stattgefunden hat. Die haben also mit ganz existenziellen Problemen zu kämpfen gehabt. Also da war überhaupt die Vorstellung von Freiheit war schon lebensgefährlich, während man hierzulande sich schon relativ gut austoben konnte, zumindest subkulturell. Also will heißen, von Land zu Land und von Kontinent zu Kontinent sind die Verhältnisse sehr verschieden gewesen.
Die Unterschiede benennt hier Christian Stock, der als Redakteur für die Zeitschrift IZ3W für eine Themaausgabe verantwortlich war mit dem internationalen Blick. Auch auf Ereignisse, die üblicherweise mit der Chiffre 68 oder 1968 bezeichnet waren. In Italien zog sich das, was man 1968 nennt, über mehrere Jahrzehnte hin. Eine besonders intensive Auseinandersetzung war das, betont auch Thomas Bremer, der ist Professor für Romanistik und hier in Halle auch Herausgeber einer Zeitschrift für italienische Kultur der Gegenwart, die dieser Tage eine Ausgabe zur Thematik veröffentlicht. Wir hören Thomas Bremer.
Ich glaube, das, was überall gemeinsam ist, ist sozusagen der Aufbruch einerseits Industrie und andererseits Universitäten. Das, was in Italien besonders ist, dass sich im Grunde 68 10 Jahre lang hinzieht, bis zum sogenannten 77, also bis zum nochmal heißen Sommer und Herbst 77. Das flackert immer nur so ein bisschen, kommt aber praktisch 77 nochmal völlig, explodiert dann noch einmal völlig, also gerade auch in den Universitätsstädten. Und das geht dann über auch in die bleierne Zeit, die Ermordung von Aldo Moro. Also ich glaube, das Hauptcharakteristikum von Italien ist, dass 68 sozusagen unmittelbar in 77, unmittelbar nicht, aber auf die Länge hingerechnet, in 77 übergeht. Also es gibt eine Universitätsbewegung, die hat damit zu tun, dass die Universitäten in Italien auch 68 noch nach den Gesetzen des frühen 20. Jahrhunderts funktionieren, dass es also sehr wenige Studenten geben. Das geht plötzlich auseinander. Es gibt dann also Reformbemühungen. Das ist die berühmte Legge Gui, Das GUI ist ein Erziehungsminister und der versucht also aus einer Democratia Christiana-Position her Reformen an den Universitäten durchzusetzen, die er dann bei seiner eigenen Partei am Ende gar nicht durchsetzen kann. Aber was durchgesetzt wird, ist, dass die Universitäten geöffnet werden. Und das bedeutet, es gibt plötzlich eine relative Explosion von Studenten, aber keinen Pfennig Geld mehr. Alle strömen also nun plötzlich in Fakultäten, die dafür gar nicht vorgesehen sind, in Kurse, die dafür nicht vorgesehen sind, in Bibliotheken, die dafür nicht vorgesehen sind. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die Binnenmigration, die Arbeitsverhältnisse bei Fiat in Turin beispielsweise, die Arbeiterkämpfe sind dann etwas, was zeitlich parallel läuft, aber genau genommen nicht wirklich so viel miteinander zu tun hat, sondern wenn überhaupt, dann erst im Lauf der Zeit zusammenwächst.
Das sagt Thomas Bremer, der Professor ist für Romanistik und Herausgeber auch einer Zeitschrift für italienische Kultur der Gegenwart. Zibaldone heißt sie, hat in der aktuellen Ausgabe 1968 in Italien im Blick. Und wir bleiben in Italien mit Christian Frings von der Analyse und Kritik. Christian Frings schaut aber erstmal auf den Einfluss ganz anderer Proteste, nämlich Proteste, die in Japan bereits 1960 organisiert wurden.
Es hatte im Mai, Juni 1960 in Japan, vor allem in Tokio, eine breite Bewegung gegen ein neues Sicherheitsabkommen mit den USA gegeben, auch von einer relativ autoritären Regierung durchgeboxt. Und das Interessante für die jungen Leute war, dass es in Japan, in Tokio gelungen war, eben breite Massen von auch Arbeitern und Bauern auf die Straße zu bringen in einer breiten Bewegung gegen dieses geplante Sicherheitsabkommen. Und schreiben Leute auch in den Berichten, es war dann 1916 in Italien ganz normal zu sagen, wir müssen kämpfen wie die in Japan. Ja. Also das zeigt auch einfach den internationalen Geist irgendwie und die wechselseitigen Einflüsse, die in dieser ganzen Bewegung, die um die Chiffre 1968 herum beschrieben wird, zu berücksichtigen ist. Ja, und dann gab es halt ein breites Bündnis irgendwie gegen diesen Parteitag, auch mit den Parteien und so. Und die offiziellen Parteien versuchten das natürlich unter Kontrolle zu halten. Aber es kam dann zu ganz massiven Straßenschlachten, zu mehrtägigen Auseinandersetzungen auf der Straße. Und da trat so etwas wie ein neues Subjekt auf. Das waren junge Arbeiter, mit denen hatte man gar nicht gerechnet. Und das führte dazu, dass eben eine Diskussion einsetzte, wer sind eigentlich diese jungen Leute, diese Arbeiterinnen und Arbeiter, auch Studenten. Studentinnen, die hatten sozusagen die großen Parteien gar nicht auf dem Schirm. Es war also aufgrund dieser Entfremdung von der wirklichen Situation im Proletariat entstand diese Bewegung relativ autonom und wurde dann auch zum Gegenstand von Debatten, also wie man das ja halt so kennt irgendwie. Die einen sagten, das ist irgendwie Krawall, das sind Riots, das ist unkontrolliert. Aber eben diese neuen theoretischen Strömungen, die haben das wahrgenommen, haben gesagt, da ist durchaus ein neues Subjekt, also es bildet sich sozusagen eine ganz neue Arbeiterklasse mit anderen Verhaltensweisen und in anderen Formen. Und das fand dann so einen zweiten spektakulären Ausdruck am 7. bis 9. Juli 1962 in Turin. Da hatte es bei Fiat einen Streik gegeben und Fiat versuchte mit einem Separattarifvertrag mit einer quasi gelben Gewerkschaft, diesen Streik zu beenden. Und dann entwickelten sich über drei Tage hinweg Straßenschlachten auf der Piazza Statuto, was heute als die Revolte der Piazza Statuto bezeichnet wird, wo eben auch junge Arbeiter versuchten, das Büro dieser Gewerkschaft anzugreifen und sich dann aber heftige Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Und da gab es dann auch von Seiten also der traditionellen Kommunisten, der Kommunistischen Partei und ihrer Gewerkschaft gab es Versuche, das quasi bis hin zu Beschuldigung, das seien faschistoide Elemente, das wären überhaupt keine Arbeiter von Fiat gewesen, sondern irgendwelche betriebsfremden Leute, die nur Randale machen wollten, wobei sich nachher in den Untersuchungen gezeigt hat, also es gab unzählige Prozesse und fast alle, die meisten dieser Festgenommenen waren eben tatsächlich auch Arbeiter von Fiat. Und darum entwickelten sich dann Debatten, die auch teilweise zu Spaltung geführt haben, zwischen denjenigen, die gesagt haben, nee, das ist also jetzt nicht so die Form des Klassenkampfes, die in die richtige Richtung geht, und anderen, die gesagt haben, doch, genau hier. Hier sehen wir die Konstitution, die Entwicklung eines neuen Proletariats. Und das war dann so der, ich sag mal so, der Hintergrund, der reale soziale Hintergrund für die ganzen Debatten und theoretischen Diskussionen, die sich dann in den 60er Jahren, also im Vorlauf auf 68 oder in Italien ist es eigentlich 69, entwickelt haben.
Sagt Christian Frings, Redakteur der Zeitschrift Analyse und Kritik und Autor zahlreicher Bücher, auch zu dem, was er eben beschrieben hat, im Vorlauf zu 68 in Italien. Und das war so ein kleiner Rundumschlag. Da fehlt natürlich einiges, und einiges mehr wird auch kommen. Zum Beispiel in 14 Tagen geht es dann um die Ereignisse in der Tschechoslowakei, in Polen, in der DDR um das Jahr 1968. Denn auch wenn in der DDR keine vergleichbare Revolte stattgefunden hat wie in anderen Ländern, es war doch ein Jahr außerordentlicher Proteste. Wie das aussah, dann in 14 Tagen mehr oder auch schon diskutiert in der Sendereihe von Radio Korax nachzuhören, unter anderem auch auf der Seite von radiokorax.de. Zu 50 Jahre 1968 einiges mehr dort zu finden.